Friede, Freude, Missio Camp 2019. David Kadel spricht zum Thema, warum mir niemand die Freude nimmt.
Ja, herzlich willkommen in der... Kann ich es ein bisschen lauter haben? Herzlich willkommen in der Selbsthilfegruppe für Kekssüchtige. Suchen Sie sich ein freies Plätzchen. Bei manchen dauert das immer ein bisschen. Ja, hier gibt es viele Plätze, sagte Stefan. Wussten Sie eigentlich oder haben Sie schon mal gefragt, warum im Theater, jetzt ist es fast ein bisschen lauter geworden, könnt ihr noch ein bisschen lauter das Mikro, also ich höre mich nicht so gut. Warum sitzen eigentlich im Theater immer die Glatzköpfe in der ersten Reihe? Schon mal gefragt? Damit die Einarmigen in der zweiten Reihe auch mal klatschen können. Ja? Vielleicht kann man mal klatschen für den Rainer Eppelmann. Rainer. Das ist natürlich reiner Zufall, dass der Rainer gerade in der ersten Reihe heute sitzt. Reiner Zufall. Meine Bandfreunde, die sonst hier, diese alten Herren, die sind irgendwie in der Rodelbahn verloren gegangen. Also ist es so, dass ich mit euch heute diesen musikalischen Einstieg machen darf. Und es geht ja Punkt 3, ich weiß nicht, ob ihr das alle sehen könnt, in unserer kleinen Serie sind wir heute bei Punkt 3 angelangt, bei der Freude. Freude, die mir keiner nimmt. Und vielleicht fällt uns ein Lied ein. Ich möchte euch mal so als Experiment ein bisschen testen, weil es gibt ja viele jüngere Leute hier. Und jetzt gerade sind die Älteren gefragt, ob ihr das Lied mit mir singen könnt. Ihr wisst natürlich jetzt nicht, was kommt, aber in dem Moment, wenn ich so mache, werdet ihr dran. Okay? Also Freude, Lied über Freude. I got a joy, 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 joy. I got a joy, 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 joy. Und jetzt schwächelt ihr. Hä? Ich glaube, das ging so, Jesus Christ is King oder so. Hä? Naja, da gibt es noch ein anderes Lied. Vielleicht könnt ihr das auch mit Freude. I got joy like a fountain, I got. I've got joy like. Geht das ein bisschen lauter? I got joy like a fountain, I've got joy like. Ah, jetzt geht was. Joy like fountain in my soul. Okay, das war jetzt natürlich für die Jungen. Will ich mal kurz gucken, die Konfirmanden, sind die da? Hallo? Okay, ja. Also das ist so ein Lied, das war gesungen von uns alten Säcken, das kennt ihr nicht. Also früher hat man solche Lieder gesungen in so Zelten, oder Rainer? Fritz, Joy Like a Fountain, das klingt so nach 1965 oder so. Beim Thema Freude fällt mir immer ein die Geschichte von drei Freunden, die hatten Freude ohne Ende. Ein Bär, ein Hase und ein Fuchs. Und die hatten bis zu dem Tag Freude, an dem sie am gleichen Tag alle einen Musterungsbefehl bekommen haben. Alle im Briefkasten gefunden und die hatten keinen Bock auf die Bundeswehr. Und da treffen sich die auf der Lichtung im Wald und der Fuchs, der ist ganz klug und sagt, ey Hase, pass mal auf, wir machen das einfach so. Du hast doch so wunderbare Ohren. Wir schneiden dir die Ohren ab und dann werden die bestimmt sagen, bei der Bundeswehr Hase ohne Ohren, untauglich, gehen sie nach Hause. Und der Hase, das ist eine gute Idee, das machen wir, ja. Schneiden ihm die Ohren ab, der geht hin, Hase kommt zurück am nächsten Tag und fragen sie, und was haben die gesagt, sagt der Hase. Die haben gesagt, Hase ohne Ohren können wir nicht gebrauchen, gehen sie nach Hause, Stempel, bam. So, und dann guckt der Hase den Fuchs an und sagt, Fuchs, du hast so einen ganz tollen, bussigen Fuchsschwanz. Vielleicht klappt das ja auch, ne. Schneiden den Fuchsschwanz ab, geht hin, kommt zurück. Und was haben sie gesagt, sagt der Fuchs. Ja, die haben natürlich gesagt, Fuchs ohne Fuchsschwanz können wir nicht gebrauchen bei der Bundeswehr, sie sind untauglich. Und dann guckt der Fuchs den Bären an und sagt, sag mal Bär, du hast da Wahnsinnszähne, das ist ja unfassbar. Na, nehmen sie so Backsteine und haben ihm die ganzen Zähne ausgeschlagen. Ne? Schicken ihn hin und am nächsten Tag kommt er zurück und sagen sie, und was haben die gesagt? Und dann sagt der Bär, ich bin zu dick. Ist gut, ne? Naja. Vorgestern, vielleicht könnt ihr euch erinnern, habe ich euch erzählt, dass wir in Deutschland die Erwachsenen nur 0 bis 5 Mal lachen am Tag, die Kinder 2 bis 400 Mal. Ich glaube, wir versauen den Schnitt heute mal so richtig, oder? Habt ihr Lust? So, manche haben heute schon 4 Mal gelacht. Wahnsinn. Ins Guinness Buch der Rekorde. So. Warum ist das eigentlich so, dass diese Zahl, man kann darüber lachen, 0 bis 5 Mal, aber ich finde es eigentlich erschreckend. Wo ist bitte die Freude hin in diesem Land? Ich finde es faszinierend und fast unglaublich, dass, wenn ihr euch erinnert, Deutschland wird von Soziologen, ich habe so ein paar Zahlen genannt, Deutschland wird von Soziologen als die Ermüdungsgesellschaft heutzutage bezeichnet oder Überforderungsgesellschaft. Also scheinbar sind wir gehören ja alle dazu hier in dem Zelt, ermüdet, überfordert, reizüberflutet. 87% hatte ich ja erzählt, ne? Der Deutschen sind unzufrieden mit ihrem Arbeitsplatz, 60% der Deutschen haben Zukunftsängste. Fast alle wir Deutschen reden inflationär mit dem Wort Stress. Alles ist irgendwie Stress und Hektik. Und weltweit sind wir berühmt dafür, wir Deutschen, wer hat es erfunden? German Angst. Wir Deutschen haben scheinbar diesen Begriff German Angst in die ganze Welt getragen, weil wir uns irgendwie so, Entschuldigung, in die Hosen kacken. Kein Mensch ist mehr versichert auf der ganzen Welt als wir Deutschen. Auf Platz 1b ist, glaube ich, die Schweiz. Aber man hat irgendwie so eine Glocke über uns gespannt und ich möchte da kämpfen mit einigen Freunden, dass man über Deutschland vielleicht in einigen Jahren sagt, ja, German Freude, ja, German Joy. Das wäre doch schön, wenn wir das so ein bisschen ändern. Wenn wir bekannt sind, dass man sagt, ey, geh mal nach Deutschland, die sind da am Lachen, die haben Freude. Und das wäre doch was. Also ich meine, das ist ja das Evangelium. Wenn hier Menschen in einer Woche zusammen sind und etwas so mit rausnehmen in ihren Alltag und sagen, hey, ich habe hier neue Freude gefunden. Und das soll heute eben das Thema sein. Thema Nummer 3 in unserer Serie, Gott sucht Persönlichkeiten. Für den Rainer Eppelmann, was bisher geschah, ich weiß nicht, Rainer, guckst du ab und zu so Serien und da gibt es ja manchmal Wiederholungen, du guckst wahrscheinlich Traumschiff oder sowas, schätze ich, ne? Ja. Nein, doch nicht? Okay, gut. Aber du hast verpasst bisher, beim ersten Thema ging es um fruchtbare Ohren. Wie können wir lernen, wieder Gott zu hören oder das, was wir in der Bibel lesen, dass es auf fruchtbaren Boden fällt, dass nicht unsere Sorgen, das ist alles so Kopfsache heute, dass wir das, was wir hören, im Mission Camp jetzt eine Woche und wenn wir dann wieder zu Hause sind nach ein paar Tagen, dass wir nicht wieder in dieses alte Fahrwasser geraten und unser Kopf ist wieder zu viel am Sorgen machen und wir lachen nur 3-mal am Tag, sondern dass wir uns sagen, hey, fruchtbare Ohren, das ist wirklich auf guten Boden gefallen, was ich hier gehört habe. Der zweite Punkt gestern war Gottvertrauen. Finde ich ein Riesenthema, eins meiner Lieblingsthemen, weil wenn ich Menschen manchmal erkläre und Leute sagen, Herr, bist du Christ? Sind sie auch Christ? Und dann, wenn ich jetzt einiges erzählen würde, was ist eigentlich Christsein? Was viele Menschen, habe ich das Gefühl, in Deutschland gar nicht mehr wissen, dann glaube ich, ist eine ganz fantastische Definition zu sagen, anstatt zu sagen, ich bin Christ, zu sagen, ich habe Gottvertrauen. Weil da stolpern Menschen drüber oder da werden sie stutzig und sagen, echt jetzt? Weil Christsein, ich glaube, viele Menschen würden in Deutschland sagen, ich bin Christ oder ich glaube an Gott. Ich habe mal gelesen, 70% der Deutschen glauben an Gott. So, aber würden auch 70% der Deutschen von uns, Menschen, die wir kennen, sagen, ich habe großes Gottvertrauen, dann wird es ja viel spannender. Zu glauben, dass da ein Gott ist, ist eins. Aber zu wissen, der sorgt für mich, ist nochmal was anderes. Wie kommen wir dahin, dass wir Menschen werden, die andere bezeichnen mit, der hat echt viel Freude in seinem Leben. Der alte Nietzsche, ja, der Philosoph, der nicht an Gott geglaubt hat, der hatte so ein Problem mit Christen damals. Die Frommen, die sind ihm irgendwie auf den Geist gegangen. Und dann hat er manchmal, einmal hat er was sehr Kluges gesagt zu den Frommen, zu den Christen, hat er gesagt, hey, ihr Christen, was ist eigentlich los mit euch? Wenn ihr so ein bisschen erlöster dreinblicken würdet, dann würde ich vielleicht auch an euren Erlöser glauben. Aber ihr lauft da so durch die Gegend und guckt auch nicht anders als die anderen. Und ich finde, als ich das zum ersten Mal vor ein paar Jahren gelesen habe, diesen Satz, dachte ich, oh wow, das stimmt. Menschen, die mich kennen, gute Freunde, die sagen, ja, der David ist Christ, wir wissen nicht so ganz, was tickt da so in seinem Kopf, was heißt es, Christ sein? Ich glaube schon, die schauen mein Leben schon genau an. Und wenn ich irgendwie mit so einem Emoji-Mund, so Angie-Merkel-Mund, so durch die Gegend laufen würde, ja, ich habe immer Stress und ach, die Deutsche Bahn und gestern schon wieder 5 Stechmücken und oh, ich weiß auch nicht, ich muss meine Steuerhinterziehung noch machen und kleiner Versprecher. Und würden die Leute stutzig werden und sagen, ja, der ist Christ, aber er ist auch nicht anders als wir. Also dann ist ja alles cool, wenn die Christen so schlecht drauf sind. Und von daher überlege ich mir auch immer wieder in dem, was ich versuche weiterzugeben in meiner Arbeit, wie kriegen wir eigentlich dieses Außergewöhnliche hin, dass wir Freude haben? Weil, was passiert dann, wenn wir als Christen Freude haben? Franz von Assisi hat was Bemerkenswertes gesagt. Er hat gesagt, preach the gospel all the time, but only when necessary use words. Predige das Evangelium Tag und Nacht, aber verwende nur, wenn es unbedingt notwendig ist, Worte. Was heißt es für uns? Das heißt ja, eigentlich, wenn du voller Freude bist, dann brauchst du gar nicht viel sagen. Da werden dich deine Nachbarn, die Leute in der Schule, da draußen sitzen ja meine Teenie-Freunde, hello, hello, hello. Ja, da werden die dich angucken und sagen, hey, was ist mit der eigentlich los? Die ist immer so gut drauf. Die anderen sind am Jammern, boah, heute ist wieder irgendwie, die Lehrerin ist doof und oh, meine Eltern machen Stress. Und da ist so diese eine oder der eine, der hat so Freude, der ruht in sich. Und das ist das, was Assisi meint. Der muss gar nicht groß erzählen, hey, ich bin übrigens Christ und Jesus, ich erkläre euch mal Jesus in vier Punkten, habt ihr Zeit, so. Sondern der lebt es einfach von innen heraus, weil er Freude hat. Und darüber möchte ich was erzählen, in der Tiefe. Was bedeutet das, dahin zu kommen? Wie kann sich so ein Typ dahin entwickeln? Wie in einer Kochsendung kann ich sagen, ich habe da mal was vorbereitet. Und zwar geht es um eine Reise. Ich glaube, unser Leben hier, ein Schiff, das sind wir. Und wir haben ja nur dieses eine Leben. Und wir wollen, glaube ich, eine spannende Reise haben. Also ich kenne jetzt niemanden, der noch keinen getroffen, der mir sagt, ja, David, irgendwie, ach, ist mir doch alles wurscht. Okay, gibt es schon solche Leute, das stimmt schon, muss man schon. Aber ich habe noch keinen getroffen, der irgendwie sagt, ich will so ein ganz normales, gewöhnliches, sondern wir gehen ja ins Kino und wenn wir dann die Avengers gucken oder X-Men, wir bewundern überhaupt in Spielfilmen Helden, selbst wenn es keine Superhelden sind, sondern der Junge von The Blind Side oder Menschen, die wir kennen, wenn sie außergewöhnlich sind. Und dann spricht manchmal unsere Sehnsucht und sagt, hey, wie wird meine Reise eigentlich durchs Leben sein? Hier steht groß, außergewöhnlich. Oder wird sie gewöhnlich sein? Also gewöhnlich ist, du bist einer von denen, die 0 bis 5 Mal am Tag lachen. Dann bist du ein gewöhnlicher Mensch, weil du bist ja voll im Durchschnitt. Oder vielleicht erinnert ihr euch, wir gucken 5,5 Stunden am Tag fern. Wenn du auch zu der Sorte gehörst, dann hast du ein gewöhnliches Leben. So. Wenn jetzt irgendwann mal, ich mag das, wenn Menschen unzufrieden werden, weil Unzufriedenheit bringt Menschen manchmal dazu, dass sie wach werden. Es macht plötzlich Klick, weil sie sagen, ehrlich gesagt, dieses Jahr, ja, Ende des Jahres, ich gucke an, was war 2019 oder letztes Jahr 2018 und man hat so eine Unzufriedenheit, weil man so merkt, dieses Schiff, ich bin nicht so richtig nach vorne gekommen. In meiner Arbeit als Coach, wo ich Menschen versuche, sich zu entwickeln, ihnen zu helfen, dass sie sich entwickeln, sitzen viele Menschen mir gegenüber, die sagen, Herr Kadel, ich habe das Gefühl, ich bin wie so ein Schiff im Hafen, aber irgendwie seit Jahren komme ich da nicht raus. Und das ist ja eigentlich fast schon Depression oder Burnout, weil ein Schiff ist ja dafür gebaut worden. Die Bestimmung eines Schiffes ist, dass es auf die Meere segelt, dass es ein Abenteuer erlebt, dass jeder Tag was Spannendes bringt, weil ein Schiff Entdeckung, neue Länder, Wahnsinn, was es alles zu bestaunen gibt. Und dann liegst du da und jahrelang kommst du mit deinem Leben nicht voran. Die Freude ist weg. Was würdest du, wenn du dein Leben siehst, über dich selbst sagen? Was für ein Typ bist du? Bist du so ein Typ, gehörst du zu den Menschen, die ab und zu auch mal was trinken? Oder kommst du komplett ohne Wasser aus? Wahnsinn, ja. Vorgestern war auch mein Konzept plötzlich am Schwimmen, weil mein Glas so gewackelt hat. Und ich dachte so, wer hat das eigentlich geschrieben? Ach, das war ich, okay. Brauche eine Lesebrille. Zu welchem Typ Mensch gehörst du? Würdest du sagen, du hast in deinem Alltag viel Freude? Bist du so ein Typ, der sagen würde, ich gehöre zu diesen, sagen wir mal 5%, so die Außergewöhnlichen, die echt viel Freude haben, die sie dieses Kind noch bewahrt haben? Weil wenn wir sagen, 200 bis 400 Mal lachen Kinder und Jugendliche, also ich als Erwachsener bin ja da tierisch neidisch. Also ich wäre gerne so ein Jugendlicher, der da draußen gerade sitzt und so ein bisschen, die knüpfen sich übrigens gerade so Zöpfe. Wahnsinn, das könnt ihr jetzt nicht sehen, was man auf der Bühne hier alles sieht. Könnt ihr mir auch mal Zöpfe machen für morgen vielleicht oder so? Sieht bestimmt, ja, sieht mega aus. So, die haben es echt gut, oder? Ich wäre gerne mal so wieder so ein Kind. 200 bis 400 Mal am Tag, im Café oben habe ich so viele krabbelnde Kinder gesehen. Ich glaube, ich stelle so Verkehrsschilder demnächst auf. Wahnsinn, die kommen immer. So, sind hier. Und die sind ständig am Lachen. So, guck mal hier. So, ja? Und wir sind so verkopft. Ja, ich bin Deutscher, man lacht nicht. 0 bis 3 Mal, ich gehe in den Keller zum Lachen. Haha, ich habe Stress. Also so. Wie kommen wir wieder dahin, dass wir so diese Außergewöhnlichen sind, die dann echt auffallen in der Gesellschaft, weil Menschen sagen, oh wow, der oder die, die ist anders. Die Augen, die ich hier hingemalt habe, die zeigen, da schaut einer mit seinen Augen auf Gottes Zusagen. Ein Mensch, um zu erklären, warum Menschen Freude haben, habe ich einfach mal versucht, das mit Augen zu bezeichnen oder zu malen. Rechts sind seine Sorgen, das kennen wir alle, du wirst morgens wach und irgendwie sagt dein Gehirn, unser Bewusstsein ist faszinierend, ich weiß nicht, wie es das macht, aber jeden Morgen sind 4 neue Sorgen da. Das ist sensationell. Da gab es mal so ein Lied, guten Morgen, liebe Sorgen, seid ihr auch schon alle da? Habt ihr alle gut geschlafen? Na, dann ist ja so, dann sind die Sorgen schon wieder da. Und du denkst, gestern habe ich doch alles gemacht, aber heute Morgen so, sie haben 3 neue Sorgen. So, geil, cool. So, und dann ist jetzt die Frage, widme ich mich diesen Sorgen oder, also schau hier hin und dann gehöre ich wirklich zu den Menschen, die mit den Sorgen durch den Tag gehen, ja, gehst zum Kühlschrank, oh, der Joghurt ist auch schon wieder verschimmelt, so eine Scheiße hier, ja, so, dann gehst du hier, ah, meine Frau hat ja schon wieder die Socken verwechselt, ah, was ist hier los, ja. So, und du gehst durch den Tag und Frühstücksfernsehen machst du an, ach, wieder nur Angriffe und Terror, boah, Radio, ja, Stau auf der A3, Wahnsinn, Hitze, boah, und du gehst durch den Tag und du schaust eigentlich ständig auf die Dinge, nennen wir es mal anders als Sorgen, die Dinge, die du nicht hast. Menschen, die ich bewundere, sind die, die auf Gott schauen, die gelernt haben, es ist immer eine Frage der Perspektive. Menschen, die glücklich sind, die viel Freude haben, die haben an einem Punkt ihres Lebens gelernt, dass sie ihre Einstellung hinterfragen. Jürgen Klopp hat einmal, wir haben ja viele Interviews und Bücher und Filme gemacht, ich zeige morgen auch mal einen Ausschnitt von ihm. Und er hat mir einmal gesagt, David, ich könnte, genau wie jeder andere in Deutschland, könnte ich über dieses und jenes jammern, aber ich tue es nicht und kämpfe seit 50 Jahren erfolgreich dagegen an. Ich glaube, es ist so ein Geheimnis, warum Jürgen Klopp so bewundert wird. Überleg mal, dieser Typ hat 6 Finals hintereinander, der war 6-mal in einem Fußball-Endspiel und hat alle verloren. Bis vor ein paar Monaten, das war das 7. Finale. Davor hat er alle 6 verloren, das ist ja Wahnsinn. Er wurde nicht gefeuert. Also Jürgen Klopp ist sicher nicht beliebt, weil er so viel Erfolg hat. Also 6-mal ein Finale verlieren ist jetzt nicht sehr erfolgreich. Okay, man könnte sagen, der ist wenigstens ins Finale gekommen. So, jetzt hat er die Champions League gewonnen und trotzdem ist es nicht, weil er diesen Titel hat, sondern man bewundert ihn für seine Einstellung. Ich könnte mich wie jeder andere aufregen, ich kämpfe aber, das gefällt mir, seit 50 Jahren erfolgreich dagegen an. Das ist auch meine tägliche Herausforderung, zu kämpfen und zu sagen, höre ich auf meine Sorgen oder bleibe ich in der Freude? Und jetzt habe ich einen Lieblingsvers und den habe ich, glaube ich, auf Missio Camp schon 470 Mal gesagt, aber ich werde nicht müde, den zu sagen. Warum auch? Nach jedem Gottesdienst wird ja auch seit 2000 Jahren das Vaterunser gebetet. Hat sich auch keiner ein anderes Gebet mal einfallen lassen. Und wir machen es trotzdem. Also sage ich auch wieder meinen Vers. Psalm 34, Vers 6, da muss ich in den Scheinwerfer gucken, die auf Gott sehen. Auf Gott sehen, werden strahlen vor Freude. Ah! Oh, das sind ja Töne, die fast nur Hunde hören können. So. Ah! So. Und es funktioniert bei mir. Manchmal, wenn ich so irgendwo dastehe am Bahngleis und dann kommt so, aufgrund einer technischen Störung wird Ihr Zug erst 2021 kommen. So, scheiße, weißt du so. So, und dann ist wieder diese Stimme da in meinem Kopf. Ich gucke auf diese Züge. Wo sind die Züge? Und dann flüstert Gott, hey, weißt du noch dein Vers und so. Und dann gucke ich so auf irgendeinen so Strahler in der Deutschen Bahn. So, hey, guys, cool. 34, Vers 6, Junge, ja. So, die auf Gott sehen, werden strahlen für Freude. Das ist tatsächlich mein Lebensmotto. Also wenn ich mir mal ein Tattoo mache, dann wahrscheinlich irgendwie sowas. Weil es begleitet mich als guter Freund, dieses Motto, dass ich in der Freude bleibe. Das ist so mein Lebensmotto. Ein anderer Vers, den ich auch liebe, ist, die Freude an Gott ist meine Stärke. Nehemia 8, Vers 10. Ich habe ja jetzt letztes Jahr dieses Buch geschrieben, Was macht dich stark? Und dann war ich öfters mal eingeladen bei Sky und wo auch immer, das Buch vorzustellen. Und dann kam immer wieder mal die Frage, ja, Herr Kadel, Sie haben jetzt da so ein Buch geschrieben, was ist eigentlich Ihre Stärke? Und dann habe ich gesagt, ja, das ist eine gute Frage. Und ich antworte oft in dieser Richtung, dass ich sage, jetzt nicht erschrecken bitte Leute, aber es ist einfach wirklich der Glaube und die Freude über Gott, dass er dasteht neben mir, dieses Bewusstsein, das ist meine Stärke. Und das kann mir auch keiner nehmen. Deswegen heißt es ja heute Freude, die mir niemand nimmt. Wollen wir außergewöhnlich leben? Wollen wir zu diesen 5% der Menschen gehören oder zu den 3% oder wie viel auch immer, die sagen, Dankbarkeit ist mein Lebensstil. Dankbarkeit und Freude sind, glaube ich, sehr, ja, nennen wir sie mal Geschwister. Menschen, die dankbar sind, sind oft auch ganz nah an Freude. Das führt das eine zum anderen. Vielleicht, Janis, zeig mal das eine Bild, was ich mitgebracht habe. Ich habe so ein Schild zu Hause, das habe ich mal auf dem Flohmarkt gekauft. Das musste ich unbedingt haben. Es hat auch 1,50 Euro, glaube ich, gekostet. Ich bin der Schwabe. Ja. Für 2 Euro hätte ich es nicht genommen, aber 1,50 Euro, ja, das nehme ich gerade mal mit. Ja. Können wir noch ein bisschen handeln. Happiness is not a destination, it's a way of life. Das steht bei uns zu Hause daneben dem Klavier. Das sehe ich auch jeden Tag, wenn ich 35 Mal in die Küche renne, weil genau da steht's. Und es erinnert mich daran, für alle, die kein Kiswahili können, also übersetze ich das kurz mal. Freude ist kein Ziel. Also hier, Reise. Die Reise, da oben steht nicht Freude als Ziel, sicher nicht. Was da steht, kommen wir gleich dazu. Sondern Freude ist eine Lebenseinstellung. Freude ist kein Ziel. Um das zu erklären, es gibt so viele Menschen, wenn man die fragt, hey, wie geht's dir? Was ist los mit dir? Wo ist die Freude hin bei dir? Und dann würden die sagen, ja, pass auf, also ich brauche noch das, das und das. Dann, jetzt Konjunktiv, dann wäre ich froh. So war ich übrigens als Jugendlicher auch. Ich war jahrelang so drauf, dass ich war verknallt in so ein Mädel, 2 Klassen unter mir. Und ich war aber auch schon mit Gott. Aber so richtig Freude konnte man so in meinem Leben nicht, weil ich habe dieses Mädel, die hat mich überhaupt nicht beachtet. Weil, keine Ahnung, vielleicht hatte ich noch eine geilere Frisur als heute sogar. Ich weiß es nicht. Aber ich habe mir immer gesagt, boah, wenn ich die irgendwann mal habe, dann bin ich froh. Ja? Dann werde ich Freude haben. Dann bin ich so dieser glühende Christ am Gymnasium in Geildorf. Ja, so eine Stadt gibt es wirklich. Da bin ich aufgewachsen. Der dann so sagt, ja, ich bin Christ und Christ dann heißt Freude. Aber wartet noch ein paar Jahre vielleicht, bis ich mit ihr zusammenkomme, weil dann habe ich wirklich Freude. Ja? So, das heißt also, wir, zu dem Schild nochmal, wir denken, dass Freude etwas ist, wo wir hinkommen wollen, aber es fehlt uns noch ein bisschen was. Weiß nicht, was den Älteren fehlt, vielleicht ist das Haus noch nicht ganz abbezahlt oder die Kinder sind noch nicht aus dem Haus, wir machen uns noch so viel Sorgen, aber dann irgendwann werde ich Freude haben. Otto Rehhagel, bekannter Trainer, der hatte mal 2 Spieler, die einen Bibelkreis bei Werder Bremen gegründet haben. Winton Rufer und Rune Bratze, 2 Spieler, die haben einen Bibelkreis gegründet. Und der Otto Rehhagel, der Trainer, der wusste das mit Marco Bode, damals haben die so einen Bibelkreis. Und haben ihn eingeladen, haben gesagt, ja Trainer, wollen Sie mal mitkommen? Wir diskutieren da über Gott und Jesus und das ganze Glauben. Und dann hat er gesagt, ja, das ist ein super Thema, aber das mache ich mal, wenn ich ganz alt bin. Dann habe ich da Zeit dafür. Ja. So, wo ich denke, manchmal verstehen wir die Dinge nicht so richtig. Wir müssen das mal aus unseren Köpfen rauskriegen, dass Freude kommt nicht eines Tages, sondern Gott, das ist jetzt übrigens auch in Reihe 1, glaube ich, heute, den haben wir eingeladen. Wir haben draußen vorher gebetet vor dem Zelt, wir laden Gott jeden Abend ein, wir laden Jesus ein, den Heiligen Geist. Wir sitzen da, die Dreierkette in der ersten Reihe und wollen, dass heute Freude da ist. Definitiv wollen sie es. Ich lese euch ein paar kleine Passagen vor, warum sie das wollen. Die Zusagen Gottes, wo Gott sagt, hey, ich möchte das. Das ist nicht eine Erfindung der Menschheit oder des Humanismus, dass manche Menschen Freude haben und andere haben halt Pech, sondern Gott sagt, ich möchte dein Glück. Mein Plan mit dir steht fest. Ich möchte dein Glück, nicht dein Unglück. Ich habe im Sinn, eine Zukunft zu schenken, wie du sie erhoffst. Das ist Jeremia 29. Also erste Zusage. Ich habe hier Top 5. 5 Zusagen. Gott sagt also, wenn wir auf diese Zusage schauen, also ich glaube, dann kommt auf jeden Fall so ein Smiley. Wenn ich lese, dass Gott sagt, hey David, ich möchte dein Glück. Also ich bin auf deiner Seite. Ich habe im Sinn, dir eine Zukunft zu schenken, wie du sie auch erhoffst. Als ich den Vers zum ersten Mal entdeckt habe, dachte ich, Wahnsinn, ich bin immer so groß geworden mit Gott. Dem musst du auch erstmal das machen, das einen Haken und noch einen Haken und dann sagt Gott irgendwann so, jetzt bist du so heilig, jetzt gebe ich dir das, was du, diese Zukunft, aber bisher packst du es noch nicht, wie beim Abitur ungefähr, dir fehlen ein paar Pünktli. Ja? Und dann habe ich so gemerkt, nein, Gott ist zum Glück, boah, danke Gott, dass du anders bist, dass du sagst, ich will dein Glück, ich möchte, dass du eine Zukunft hast, die funktioniert. Das ist die zweite Zusage, wo wir ins Lachen kommen, wo wir uns freuen, die heißt, der Herr, dein Gott, ist bei dir ein starker Heiland. Er wird sich über dich freuen und dir freundlich sein. Er wird dir vergeben in seiner Liebe und wird über dich mit Jauchzen fröhlich sein. Als meine Frau und ich, als wir geheiratet haben, haben wir uns überlegt, was nehmen wir als Trauspruch? Und wir lieben es auch beide zu lachen. Wir mögen freundliche, fröhliche Menschen. Und der Vers, puh, der ist uns so ins Auge gesprungen, wo wir dachten, das ist unser Vers. Waren wir sofort uns einig. Der Gott, der Herr, dein Heiland ist bei dir, ein starker Heiland. Er wird sich über dich freuen. Also alleine die Vorstellung, dass Gott sich über mich freut, ist ja schon eigentlich was Verrücktes, oder? Jetzt heute Abend ist Gott da, hört uns zu, sieht euch und er freut sich über mich. Und da heißt es, er wird über uns mit Jauchzen fröhlich sein. Können mal die, die draußen sind, alle kurz jauchzen auf drei. Eins, zwei, drei. Ja, gut gejauchzt ihr. Aber da ist auch die Jauchzegrube da draußen ein bisschen.
Da hat er noch Pferd hingekriegt.
Gott wird über dich jauchzen. Hallo? Also wer sich da nicht freut, der ist schon noch fast Zombie. Ja? Also müssen wir ein bisschen Leben einhauchen. Inspiration heißt ja auch einhauchen, jemand wieder lebendig machen. So, ich habe noch drei. Freut euch in dem Herrn, denn der Herr ist nahe. Nähe, haben wir gestern drüber gesprochen. Erinnert ihr euch? Oder auch vorgestern, zweimal schon. Gottes Nähe. Ich habe mir angewöhnt, Menschen bei E-Mails, früher hat man sich ja so vom Bruder zu Bruder oder zu Schwester, Gottes Segen, und dann schreibst du deinen Namen. Und ich schreibe seit ein paar Jahren immer drunter, Gottes Nähe, David. Weil da auch die Menschen kurz so wahrscheinlich drüber lesen und denken, hä? Gottes Nähe? Das hat mir auch noch keiner gewünscht. Wie soll das gehen? Ah, geht es? Gott nah? Das ist eine Zusage. Wenn das stimmt, freut euch in dem Herrn. Warum freuen? Weil Gott ist nahe. Er sorgt für euch. Philipper 4, Vers 4. Freut euch. Und Paulus schreibt ja da dieses berühmte Wort. Abermals sage ich, ja, Redundanz würden das Journalisten heute nennen. Ich sag's nochmal. Freut euch. Und er gibt eine Begründung, weil Gott ist euch nahe. Und im vierten Punkt, warum wir wieder eine Zusage haben, die mit Nähe zu tun hat, da heißt es in Apostelgeschichte 2, Vers 25, ich habe den Herrn allezeit vor Augen, denn er steht mir zu Rechten, damit ich nicht wanke. Darum ist mein Herz fröhlich und mein Mund freut sich. Auch da kommt wieder Freude vor. Also wenn euch jemand fragt, hey, warum bist du so fröhlich? Und du würdest sagen, ja, Apostelgeschichte 2, 25 habe ich entdeckt, weil seitdem ist mir bewusst geworden, Gott, ich habe den Herrn allezeit zu Rechten. So erkläre ich manchmal Menschen auch, das ist Selbstbewusstsein. Selbstbewusstsein heißt, ich muss mir selbst bewusst sein, dass Gott zu meiner Rechten steht. Ich habe euch mal vor vielen Jahren, ich weiß nicht, ob vielleicht erinnert ihr euch, vielleicht war es auch woanders, weiß nicht, ich erzähle es mal. Wenn meine Frau und ich, wenn wir morgens wach werden, manchmal ist ja der eine zuerst wach oder der andere, dann haben wir uns manchmal angewöhnt, dass wir uns so stupsen und sagen, hey, bist du schon wach? Das ist eigentlich eine blöde Frage, jemand zu fragen, bist du schon wach? Ne? Generell. Nein, ich schlaf noch. Und dann haben wir uns angewöhnt, dass wenn man in den Tag startet und eben nicht wie andere Menschen so die To-Do-Listen schon mal morgens im Bett durchgeht und denkt, boah, habe ich eine lange To-Do-Liste, eigentlich habe ich schon gar keinen Bock auf den Tag, was da alles anstrengend ist, sondern dass man als allererstes sich mit Gott erstmal verbindet. Und das ist ja ein Bewusstsein. Ich mache mir morgens also bewusst, hey, Gott ist da, er steht mir zu Rechten oder ich liege im Bett, also er ist dann ja zu Linken von mir aus, damit ich nicht wanke, damit ich nicht ins Grübeln, ins Sorgen komme. Und da habe ich mir angewöhnt, so einen Finger mal auszustrecken und manchmal, da suchen ja Menschen so ein Netz mit ihrem Handy, ja, drei Balken hier. Und wenn ich dann Netz habe und ich verbinde mich mit Gott, erinnert ihr euch an Bing? Schon mal gehört? Dann habe ich es hier nicht erzählt. So, und da habe ich dann meiner Frau gesagt, weil sie mich dann gefragt hat, Schatz, brauchst du deine Pillen? Alles klar bei dir? Weil ich so ja? Und dann sage ich, du Schatz, ich verbinde mich mit Gott, weil wir haben so einen Vers, der heißt, werdet stark durch die Verbindung zum Herrn. So, den haben wir zu Hause auch im Schlafzimmer, da haben wir ja Leute, hängen da so Bilder auf mit Pferden, manche mit Blumen, manche von Whitney Houston, Stefan Schroh zum Beispiel, Whitney Houston, also, oder, ja, hat er mir mal verraten. Ach nee, das war Britney Spears, habe ich verwechselt. Entschuldigung, Stefan. Die Anke weiß das auch nicht. Und bei uns, wir haben da so eine alte Hutschachtel und ich fand die immer hässlich, dass da so eine Hutschachtel, ich weiß nicht, was bei euch auf dem Schrank ist, zu Hause im Schlafzimmer, da stapelt man ja so Dinge. Und dann habe ich diese Hutschachtel ein bisschen verschönert, indem ich mit so einem dicken Edding, habe bestimmt 2 Stunden gebraucht, so ganz schön gezeichnet habe. Werdet stark durch die Verbindung zum Herrn. Also ich werde morgens wach, das Erste, was ich sehe, ist diese Hutschachtel und mache dann, ich muss mich verbinden. Und dann manchmal macht meine Frau auch mit und dann machen wir beide so, bing. Und schon müssen wir lachen, weil wir total bekloppt aussehen dabei. Ja? So gehen wir mit Freude in den Tag und wir sind tatsächlich selbstbewusst, weil in dem Moment meinem Bewusstsein, ich diktiere, hey Bewusstsein, du da oben, du Vogel, mach mal langsam. Bevor du mit deinen Sorgen kommst, ich bin jetzt mit Gott übrigens verbunden. Der Herr steht mir zu Rechten, damit ich nicht wanke, darum ist mein Herz fröhlich. Probier das mal aus, du gehst ganz anders in den Tag, als wenn du deine Gedanken dem Zufall überlässt. Da kommt ja immer irgendwas angeflogen, was dir das Leben schwer macht. Das sind Menschen, die plötzlich zu denen gehören, die sagen, ich lebe ein außergewöhnliches Leben. Ich habe irgendwann mal angefangen, ich erzähle euch mal ein bisschen was aus meiner Arbeit mit Fußballern. Wenn ich so mit Fußballern arbeite, dann sage ich, hey, du hast eine Reise durch deine Karriere und auf deiner Reise, du bist dein eigener Kapitän des Schiffs, also auf deiner, wie sagt man, auf dem Segel, da steht ja Joy hier, Englisch, Freude. Wenn das so, schon mal gut, wenn du mit Freude lossegelst, weil du hast einen tollen Beruf. Aber damit du auch Erfolg hast, brauchst du ein paar Dinge, wie in einem Cockpit, so ein Kapitän, der fliegt, so ein Pilot, der hat ja da so Instrumente im Cockpit. Also dieses Bild heißt das Cockpit. Und heutzutage, als ich ein kleines Kind war, da durfte man früher noch ins Cockpit rein und meine Mutter so, darf der kleine Junge da mal rein, ein Foto? Und ich, ja, der Pilot, so, ja, komm mal hier, mein Junge, da auf den Schoß sitzen, guck mal hier, Druck, Benzin. Ich so, kann man drücken? Nein, nicht drücken, um Gottes Willen. So. Nehmen Sie den Jungen raus aus dem Cockpit. So, okay, schon Cockpit-Verweis, okay. Und dann war ich ganz enttäuscht, als meine Mutter mir erklärt hat, wo ich gesagt habe, boah, der Pilot, der fliegt uns gleich. Und sagt sie, Schatz, nein, der fliegt nicht. Der checkt nur die Instrumente, der trinkt eigentlich die ganze Zeit nur Cappuccino. Und macht so, ja? Und ich so, wie, der trinkt Cappuccino? Ich denke, der so. Ja? Ich war total enttäuscht. Die checken nur die Instrumente. Und als ich dieses Bild entwickelt habe, habe ich gesagt, hey, eigentlich ist es doch auch so, wenn wir auf unserer Reise ins Ziel kommen wollen, da oben wäre so eine Palme, eine Hängematte, ein schönes Leben, so dass wir von Jahr zu Jahr älter werden und uns entwickeln und sagen, hey, ich habe echt ein tolles Leben gelebt, ich lebe ein Leben in Freude, ich gehöre zu diesen außergewöhnlichen Menschen, die auf Gott sehen, gelernt haben, die dankbar sind. Und auf dieser Reise muss ich ein paar Dinge beachten, so wie der Druck wird gecheckt. Und manchmal im Hollywood-Film, kennt ihr das, wenn dann so, wir haben ein Houston, wir haben ein Problem, ja? Druckabfall. Und dann ist es aber nicht so schlimm, weil dann der Co-Pilot, dann checken die Instrumente und dann verbessern die und der Pegel ist wieder Horizont, alles stimmt, alles okay, wir werden landen. So, die checken also, ist das alles in Ordnung. Für mich habe ich mir hier mal ein paar Punkte aufgeschrieben, damit ich die beste Version von mir selbst bin, muss ich ab und zu mal 4, 5 Sachen checken, ob die noch, ich habe da überall Haken gemacht, ob da so grünes Licht ist. Bestes Beispiel ist der Punkt Frieden. Also das Missio Camp heißt ja Friede, Freude. Okay? Wenn ich mit meiner Frau keinen Frieden habe, kommt ja in der besten Ehe vor, ja? Dass man sich mal streitet. Obwohl eigentlich mit meiner Frau habe ich mich eigentlich in all den Jahren, wir sind jetzt 4 Jahre verheiratet, wir haben noch nie Streit gehabt. Noch nie, das ist eigentlich Wahnsinn. Ne? Noch nie Streit gehabt, bis auf das eine Mal, als sie unbedingt mit aufs Hochzeitsfoto wollte. Aber sonst haben wir nie Streit. Okay, wir haben schon manchmal Streit. Man soll ja als Prediger nicht lügen. Und ich merke, wenn der Frieden also so durchgestrichen ist, da wäre hier kein grüner Haken, also David, wir haben ein echtes Problem, funkt's dann. Dann gehe ich raus in so ein Event wie hier oder mache ein Coaching in irgendeinem Unternehmen und ich merke, ich bin heute nicht die beste Version von mir. Irgendwie hängt mir das nach, dieser Unfriede. Das ist kein gutes Gefühl. Ich kann da nicht einen Kabarettabend machen und gut sein, weil ich einfach nicht in mir ruhe. Zufriedenheit, Menschen, die nicht zufrieden sind, haben oft dieses Problem, der Friede mit sich selbst. Ich mag dieses Wort Unzufriedenheit oder Zufriedenheit, weil da steht ja eigentlich die Antwort schon drin. Wenn wir für uns feststellen, hey, ich bin gerade nicht zufrieden in meinem Leben, dann hast du in irgendeinem Bereich keinen Frieden darüber. Das heißt, wenn du den Haken hinkriegst, wenn ich nach Hause komme und sage, ey Schatz, es tut mir echt leid, das war total dumm von mir, diesen Himbeerjoghurt wieder oben in das Fach reinzustellen. Wurde schon 82 Mal gesagt. So, und wir versöhnen uns. Und ich merke, boah, Frieden. So, schon mal gut, ich funktioniere wieder. Zweiter Punkt, Inspiration. Ich versuche, die mal so im Schnelldurchlauf durchzugehen. Wenn ich nicht inspiriert bin, wenn dieser Punkt rot leuchtet, David Kadel, du guckst zu viel RTL 2 und hängst nur auf Instagram rum. Na, Mädels da draußen, alles gut bei euch noch? Ja. Follow me on Instagram, please, now. Wenn ich keine Inspiration habe, bin ich eine ganz schlechte Version von mir, weil ich plötzlich gewöhnlich bin wie jeder andere. Paulus sagt, ein tönendes Erz. Inspiration hat auch viel mit Liebe zu tun, jemand, der mich anzündet. Inspiration, bitte nehmt es auf in eure Checkliste. Macht euch mal selbst so ein Cockpit zu Hause und entwerft so ein großes Blatt Papier und sagt, was sind die Instrumente, die bei mir stimmen müssen? Natürlich Familie, das sollte stimmen, weil das gibt Kraft. Viele junge Leute, die ich frage, was macht dich stark in meinen Interviews, dann sagen die oft Familie, meine Familie. Und dann sage ich, da hast du aber Glück gehabt, dass du eine Familie hast, die funktioniert. Dann sagt er, ja, und deswegen bin ich so stark, weil ich habe Rückhalt. Meine Eltern sind noch beide da und mein Bruder und wir sind, also der hat einen grünen Haken. Aber dann sage ich, wie sieht es eigentlich aus mit Ruhe? Wenn in der Ruhe die Kraft liegt und auf deiner Reise durchs Leben wirst du echt viel Kraft brauchen, hast du überhaupt Ruhe? Ich glaube, bei den meisten Menschen heute, die auch hier sind im Zelt, leuchtet das meistens rot. Wir haben keine Ruhe. Und dann wundern wir uns, wenn dann der Montag schon kommt, dass da wenig Kraft ist und wir sind so dünnhäutig und es passiert nicht viel und unsere Augen wandern schon wieder auf irgendwas und wir verlieren die Nerven, weil wir nicht aus der Ruhe kommen. Also ich liebe das, wenn Menschen so aus der Ruhe kommen und man merkt, den so wie der Fritz, den ich sehr bewundere seit vielen Jahren, wir kennen uns ja seit 99, und da denkst du, hey, den bringt nichts aus der Ruhe. Aber ich glaube, das Geheimnis von so einem Menschen ist, dass er viel Ruhe hat. Das darf nicht rot leuchten. Und jetzt wieder zurück zu unserem, also hier gibt es noch Empathie. Der Egoist ist ja der Mensch, der nie was von Empathie gehört hat. Egoisten sind ja die, die sich nur um sich selbst drehen. Ich glaube, solche Menschen, also Gott hat uns nicht so erfunden, dass wir Egoisten sind. Und wenn das immer rot leuchtet, dass du keine Empathie hast, Empathie heißt, für die Jüngeren auch, Empathie heißt, interessiere dich bitte auch für den anderen in deiner Schulklasse, Kollegen, Nachbarn. Ich finde es peinlich, dass manche Menschen in so einem 10-Familienhaus leben seit Jahren und die kennen alle Leute von GZSZ und von der Lindenstraße, alle Namen, aber wissen selbst nicht, mit wem die da zusammen eigentlich leben, in einem eigenen Haus. So, wir interessieren uns gar nicht mehr füreinander. Empathie ist etwas, wenn du da einen grünen Haken hast und sagst, in meinem Leben, ich achte darauf, dass ich empathisch bin, wie ich mit Menschen umgehe, dass ich manche Dinge nicht sage, weil es könnte verletzend sein. Ich versuche mich in Menschen hineinzuversetzen. Ich glaube, das ist etwas, wo viel Freude im Miteinander entsteht, wenn Menschen empathisch sind. Jürgen Klopp, von dem kann man viel lernen, der sagt das auch immer. Der sagt, mein Geheimnis ist Empathie. Die Spieler, selbst die, die nicht spielen, die mögen mich, weil ich mich unheimlich für die interessiere. Ich nehme die nicht nur in den Arm, so eine Sprache der Wertschätzung, Menschen in den Arm zu nehmen, sondern ich frage die wirklich, weil es interessiert mich. Ich mag meine Jungs und ich lasse es die spüren, dass ich die liebe. Und solche Geschichten, so einen kleinen Ausschnitt von Klopp erzähle ich auch in Unternehmen, Chefs, Führungskräften und sage, hey, ihr müsst anfangen, eure Leute wieder zu lieben. Empathie heißt, eure Mitarbeiter wertzuschätzen. So eine Gehaltserhöhung, ja, schön und gut. Aber interessier dich doch für diesen Menschen, der blüht ja viel mehr auf. Achtsamkeit, vielleicht als letzter Punkt noch, das ist etwas, was Frauen sehr gut können heute, da können wir Männer von Frauen lernen. Frauen beschäftigen sich heute sehr viel mit Achtsamkeit. Gehe ich gut mit mir selbst um? Und Menschen haben Freude, wenn sie merken, ich tue das Richtige. Die eine Stimme in mir sagt jetzt, das sind vielleicht nicht Sorgen, sondern die Ablenkungen, das sind ja auch unsere Probleme manchmal. Komm, tu dieses und jenes, da hast du jetzt Bock drauf, so das Lustprinzip. Ständig nach dem Lustprinzip leben leider sehr viele junge Leute heute. Die machen nur, was sie Bock haben. Und Achtsamkeit heißt, dass eine andere Stimme, in dem Fall die hier, die Stimme der Weisheit würde sagen, du, das ist nicht gut für dich, mach das nicht. Es ist vielleicht hart am Anfang zu sagen, nee, ich mach das jetzt nicht. Aber das ist Achtsamkeit, mit sich gut umzugehen und zu sagen, ich gehe mal raus, ich lasse mal diese Elektronik liegen und tu mal was für meine Seele. So, wir kommen so Richtung Ende. Eine Geschichte, die mir passiert ist an einem Tag, eigentlich eine ziemlich verrückte Geschichte. Ich hatte morgens in der Post einen Strafzettel von 120 Euro, kann schon mal passieren. Und habe mich dann geärgert wie ein Hirsch über mich selbst. Und habe, glaube ich, den halben Vormittag so, du bist so ein Idiot, wie passiert dir das so? okay, irgendwann findest du dich damit ab, 120 Euro Strafzettel, dann bist du beim Frühstücken, also eine wahre Geschichte, fällt mir die Schüssel mit Müsli runter, ja? Und ich hasse das, wenn die Milch dann vor deinen Augen in so Ecken hinter den Schrank läuft. Und du denkst so, oh Schatz, da werden wir noch Monate später Spaß dran haben an der, im Sommer, wenn es heiß wird. Dann mache ich meinen Computer hoch und in einer E-Mail schreibt mir jemand was richtig Unverschämtes und beleidigt mich von A bis Z vom Allerfeinsten. Und ich denke so, na toll, der Tag fängt super an, was eine super E-Mail. Danach gucke ich auf mein Handy und da sagt mir ein Freund, alles am selben Tag, kurzfristig ab. Zum Mittagessen, ich hatte mich gefreut, wir sehen uns, hat er mir abgesagt. Und ich denke so, okay, das ist schon das dritte Mal, dass er mir abgesagt hat, kurzfristig. Mensch, auf keinen Verlass, ne? In dem Moment, als ich dann nochmal in meine Mails gucke, kommt, liebe Grüße von Eurowings, Ihr Flug morgen wurde gestrichen. Ich so, wollt ihr mich eigentlich verarschen hier? Was ist das für ein Tag? Und dann hatte ich einen Termin noch in der Stadt und als ich so im Bad bin und mich so ein bisschen nett mache für meinen Termin in der Stadt, merke ich, dass mein Auge eigentlich schon den ganzen Tag mir so ein bisschen wehtut und ich gucke in den Spiegel und sehe, dass da so ein riesen weißer Punkt auf meinem Auge ist, der da nicht hingehört und ich so, boah. Und dann kam wieder diese Stimme mit den Sorgen, das ist bestimmt was ganz Schlimmes, ruf einen Arzt an. Dann rufe ich den Arzt an und dann sagt sie, ja, wenn Sie ganz schnell kommen, dann können wir Sie noch reinnehmen. Und ich so, aha, ich bin in 5 Minuten da. Steig aufs Rad und denk, okay, wenn ich jetzt dahin rase und der Arzt hoffentlich mir die richtigen Tropfen gibt, dann schaffe ich diesen einen Termin noch, den ich habe. Und während ich da so durch die Stadt rase, Richtung Arzt, macht es auf einmal BUM und mein Reifen platzt, weil ich irgendwie eine Scherbe durchgezogen habe. So, und in dem Moment, als ich mein Fahrrad mit einem Rad hinten hoch Richtung Arzt trage, hallo Arzt, ich komme, ich glaube, es wird spät, ich muss mein Fahrrad tragen, so die, ja, in dem Moment war es eigentlich so, dass eine Stimme in meinem Kopf gesagt hat, David, du bist der größte Pechvogel der Stadt. Vielleicht solltest du mal irgendwie dich hinterfragen. Und ich meine, diese ganze Liste an so viel Kack, was dir passieren kann, aber plötzlich, während ich das Fahrrad so, ich muss das mal absetzen, weil ich habe ein sehr schweres Fahrrad leider, plötzlich sehe ich mich, wie ich an so einer Straßenecke an der Ampel stehe und denke, ich glaube, ich lache mich gleich tot. Und dann habe ich mich wirklich totgelacht an dieser Fußgängerampel, sodass Leute mich so angeguckt haben, so von wegen, oh, der ist ein komischer Typ, der hat das auch, sind Sie gefährlich, hallo, alles gut. So. Ich so, nein, ich muss so lachen, weil ich habe so viel Pech, das ist so lustig, es gibt's doch nicht. Und dann habe ich mich gefragt, David Kadel, was stimmt mit dir nicht, dass du jetzt lachst, weil andere Menschen hätten sich irgendwie Antidepressiva geholt in der Apotheke oder so. Und ich sage euch, der Titel heute heißt ja, warum mir keiner die Freude nimmt. Und das ist nämlich auch das Thema, dass ich mich immer wieder in diesen Situationen dann erinnere. David, alles ist gut. Ich glaube, Gott lacht gerade über dich. Du hast echt Pech. Na und? Dann ist es halt so. Ich lasse mir die Freude nicht nehmen. Das ist so, hier die Freude, das ist ja auch immer ein Instrument. Das habe ich sehr sensibel eingestellt. Dieses Ding, also man kennt ja so Alarmanlagen. Wenn Menschen so an Autos, habt ihr mal an so einem Auto aus Spaß gerüttelt? Macht das mal. Das ist so ein Hobby von mir. Ja, so Mediamarkt, Parkplätze und dann mal gucken, welches Auto so die geilste, oh, das ist nicht schlecht. Wenn man, so, oh, geil. Ja? Also es gibt da manche Autos, du rüttelst, da passiert gar nichts, weil es jetzt nicht so sensibel eingestellt. Ne? Meine Alarmanlage mit Freude, das ist für mich Lebenseinstellung Nummer 1. Die ist so sensibel, wenn mir einer irgendwie kommt mit etwas, dann geht sofort der Alarm los. So, Achtung, David, Freude, jemand will dir die Freude nehmen, jemand, Achtung, 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 bleib in der Freude, schau auf Gott, strahlen. Ja, genau so. So, also ich bin da hochsensibel und ihr könnt es ja mal probieren. Ihr könnt ja heute Nacht vielleicht die Mädels hier ein bisschen Zahnpasta unter meine Türklinke schmieren. Ne? Oder als Huibu verkleidet um mein Bett rum tanzen. Keine Ahnung, meine Predigt verbrennen für morgen. Also so schnell könnt ihr meine Freude nicht nehmen. Meine Frau geht es manchmal auch auf den Geist, dass sie sagt, oh Schatz, du bist den ganzen Tag so froh. Das macht mich so aggressiv. Nein. Ich versuche sie auch anzustecken und es gelingt. Wir lachen viel zusammen. In diesem Sinne, lernt bitte, das ist etwas, was wir lernen, dass wir sagen, komm, ich gewöhne mir das an. Alarmanlage im Kopf, wenn die Sorgen kommen, nehmt euch einen Vers, den ihr irgendwo hinhängt, wo ihr sagt, da schaue ich dann drauf. Ich will in der Freude bleiben. Ich lasse mir die Freude nicht nehmen. Ich habe mir etwas an meine Bürotür kürzlich gehängt. Und zwar habe ich einfach die Zahl 8% auf meine Bürotür geschrieben, auf so einen Zettel. Da könnt ihr nicht drauf kommen, was das heißt. 8% der Menschen haben auf diesem ganzen Planeten, weißt du jemand so die aktuelle Zahl, wie viele Menschen haben wir gerade auf dem Planeten? 8 Milliarden, 8, irgendwas. Und die UN, also die United Nations, hat veröffentlicht eine Zahl, dass nur 8% der Menschen einen Kühlschrank besitzen. Nur 8%. Also wir gehören zu den 8% der glücklichen Menschen, die einen Kühlschrank besitzen. Es heißt jetzt nicht, dass die anderen 92%, die haben auch ein Stück Fleisch, aber die legen das wahrscheinlich unter so einen Stein und hoffen, dass der Fuchs es heute Nacht nicht gefressen hat, das Steak. Ja? So, das sind so Kleinigkeiten, diese 8%, die an meiner Tür hängen, die sagt mir eigentlich jeden Tag, David, bevor du die Freude verlierst, wegen irgend so einem Kack, denk dran, du bist privilegiert und freu dich über die Dinge, sei dankbar über so vieles und nimm es nicht als selbstverständlich. Wir sehen uns morgen. Prost, Mahlzeit.
David Kadel sprach auf dem Missio-Camp 2019. Mehr vom Missio-Camp gibt's auf missio-camp.de.